Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Jackie Waller.
Dark Crimes Podcast.
Jackie Sue Waller, die 1971 als Jackie Sue Rawson geboren wurde, wuchs in St. Genevieve in Missouri auf. Sie und ihre ältere Schwester Cheryl waren wegen dem Altersunterschied nicht sehr eng miteinander. Cheryl war mehrere Jahre älter als Jackie, weshalb sie oftmals nicht die gleichen Interessen teilten. Als die beiden erwachsen wurden, hatten beide zunächst unterschiedliche Leben. Cheryl war jung Mutter geworden und hat schnell geheiratet. Jackie dagegen fokussierte sich zunächst auf ihre Arbeit. Die Beziehung der beiden Schwestern war nie schlecht, nur nicht so eng, wie sie sich es wohl beide gewünscht hätten. Dies änderte sich jedoch, als Jackie einen Mann namens Clay Waller kennenlernte. Die beiden heirateten und wurden ein paar Jahre später, genauer gesagt im Jahr 2005, Eltern von den Drillingen Avery, Maddox und Addison. Die Schwestern fingen an, mehr miteinander zu machen. Cheryl konnte ihrer jüngeren Schwester während der Schwangerschaft und nach der Geburt mit ihrer eigenen Erfahrung als mehrfache Mutter zur Seite stehen. Die enge Bindung, die sich beide immer gewünscht hatten, wurde endlich Realität. Jackie arbeitete als Managerin in einer lokalen Firma. Diese Tätigkeit nahm sie nach der Geburt der Drillinge wieder auf. Ihre Schwester Cheryl erzählte, dass Jackie ihr eigenes verrücktes, hektisches Leben liebte. Doch es war nicht nur ihr Ehrgeiz, der sie wieder zurück in den Beruf trieb, nachdem die Drillinge auf die Welt gekommen waren. Clay, Jackies Mann, war nicht unbedingt eine große Hilfe. So wie ich das verstanden habe, gehörte er nicht unbedingt zu der ehrgeizigen Sorte Mensch. Er angelte sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten und wenn er mal eine Festanstellung erhielt, konnte er diese aus unterschiedlichen Gründen nie lange halten. Laut Jackies Schwester Cheryl bemühte sich Clay auch nicht groß darum, seiner Frau mit den Kindern zu helfen. Die Verantwortung, dass die Familie finanziell über die Runden kam und die Kinder versorgt waren, lag also hauptsächlich bei Jackie. Es schien fast so, als ruhte sich Clay auf der Gewissheit aus, dass Jackie mit ihrem Managerjob gutes Geld verdiente und er sich somit nicht groß bemühen musste. Es ist kein Wunder, dass ein Mensch wie Jackie, die mit beiden Füßen im Leben stand, eine Macherpersönlichkeit war, mit der Zeit keine Lust mehr hatte, Clay mit durchzubringen. Zu ihrer Schwester Cheryl sagte sie mehrfach, sie habe nicht drei, sondern vier Kinder zu Hause. Die Ehe bröckelte merkbar über die Jahre und es war ein offenes Geheimnis, dass Clay sich auch außerehelichen Aktivitäten widmete. Im Frühling 2011 verlor Clay einen weiteren Job. Dies führte unter anderem dazu, dass das Paar ihr Haus verlor und sich eine neue Bleibe suchen musste. Jackie spielte schon länger mit dem Gedanken, sich von Clay zu trennen und nahm diesen Umstand als Wink des Schicksals. Sie trennte sich von Clay und zog mit den Kindern zu ihrer Schwester und deren Familie. Von dort aus wollte sie in Ruhe eine neue Bleibe für sich und die Kinder suchen. Clay wiederum, der weder Job noch Geld hatte, fand im leerstehenden Haus eines Freundes Unterschlupf. Jackies Schwester lebte in einer anderen Gemeinde, circa eine halbe Autostunde vom Haus, in dem Clay nun lebte, entfernt. Jackie und Clay einigten sich darauf, dass die Kinder jeweils an den Wochenenden bei Clay zu Besuch waren. Obwohl Clay Jackie in der Vergangenheit gedroht hatte, er würde sie umbringen, wenn sie sich scheiden lassen und ihm die Kinder wegnehmen würde, reichte Jackie trotzdem die Scheidung ein. Sie hatte kein Interesse daran, Clay den Kontakt zu den Kindern zu verbieten, machte jedoch deutlich, dass für sie die Ehe vorbei war und da Clay sich in den Jahren ohnehin nie groß um die Kindererziehung kümmerte, verlangte Jackie das Sorgerecht mit Besuchsrechten für Clay. Jackies Schwester Cheryl und auch ihre Eltern machten kein Geheimnis daraus, dass sie froh über Jackies Entscheidung waren. Ihr Vater sagte später in einem Interview, er habe seit langem nicht viel von Clay gehalten. Dieser wirkte arrogant und passte so gar nicht in die Familie von Jackie, die alle zueinander hielten und einen herzlichen Umgang miteinander pflegten. Auch wenn Jackie nicht viel über ihre Ehe mit Clay sprach, ahnten ihre Eltern schon lange, dass die Ehe nicht so toll war. Jackies Schwester Cheryl wusste viel über die Ehe, aber nicht alles. Wie schlimm die Ehe tatsächlich gewesen war, erfuhr Jackies Familie erst später, als die ganze Tragweite nach und nach ans Licht kam. Das Unheil nahm seinen Lauf, als Jackie sich am 1. Juni 2011 mit Clay und ihren Scheidungsanwälten zu einem weiteren Termin traf. Mittlerweile war das Paar schon mehrere Monate getrennt. Jackie hatte gerade einen neuen Mann kennengelernt und war guter Dinge bezüglich ihrer Zukunft. Und auch Clay schien sich nach anfänglichen Schwierigkeiten einen Schlussstrich unter die Ehe gezogen zu haben. Auch er war in einer neuen Beziehung. Nach dem Termin rief Jackie ihre Schwester Cheryl an, die zu Hause ihre eigenen sowie zwei von Jackies Kindern betreute. Maddox, einer der Drillinge, war das Wochenende über bei Clay gewesen und Jackie informierte ihre Schwester darüber, dass sie nun kurz zu Clay fahren, Maddox abholen und dann nach Hause kommen würde. Jackie schien bei diesem Telefonat zufrieden zu sein. Der Termin mit den Anwälten sei gut gelaufen und sie freute sich darauf, dass die Scheidung bald durch war. Das war das letzte Mal, dass Cheryl mit ihrer Schwester Jackie sprach. Als die 39-jährige Jackie am frühen Abend immer noch nicht zu Hause angekommen war und Cheryl sie auch nicht erreichen konnte, rief sie Clay an. Clay nahm den Anruf entgegen und Cheryl bemerkte sofort, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Clay verhielt sich merkwürdig. Er wirkte außer Atem, knapp angebunden und als wollte er das Telefonat so schnell wie möglich hinter sich bringen. Auf die Frage, ob er wisse, wo Jackie war, antwortete er nur, dass er keine Ahnung habe, wo Jackie sei. Sie seien schließlich nicht mehr zusammen. Bei Cheryl schrillten die Alarmglocken. Jackie war nicht die Schwester und Mutter, die einfach nicht nach Hause kam, ohne sich zu melden. Cheryl folgte ihrem Bauchgefühl und fuhr kurzerhand in die Nachbargemeinde, in der Clay lebte und wo auch Jackie das letzte Mal gewesen war. Sie fuhr direkt zum örtlichen Polizeirevier und meldete ihre Schwester Jackie als vermisst. Auch wenn es in solchen Fällen oftmals so ist, dass die Polizei bei unauffindbaren Erwachsenen eine Vermisstenmeldung erst nach 48 Stunden entgegennehmen will, reagierte die Polizei in diesem Fall anders und, in meinen Augen, genau richtig. Sie hörten sich Cheryls Erklärungen an und stuften Jackies Verschwinden als Fall einer potenziell gefährdeten vermissten Person ein. Jackie schien eine sehr pflichtbewusste und zuverlässige Person zu sein. Es gab außerdem keine Anzeichen dafür, dass sie sich eine Auszeit oder untertauchen wollte. Die dreifache Mutter wurde als vermisste Person aufgenommen und die Polizei begann mit ihren Recherchen. Eine der ersten Personen, mit der die Polizei sprechen wollte, war natürlich ihr Noch-Ehemann Clay. Dieser war für die Ermittler kein Unbekannter. Tatsächlich hatte Clay eine Zeit lang selbst im Sheriff's Department gearbeitet. Er wurde jedoch nach wenigen Monaten wieder aus dem Dienst entlassen. Als die Ermittler mit Clay sprachen, erzählte dieser, er wisse nicht, wo Jackie sei, bestätigte jedoch, dass sie nach dem Termin mit den Anwälten zu ihm nach Hause gefahren sei. Sie hätten sich gestritten und er habe Jackie bei sich im Haus zurückgelassen, sei an die Tankstelle um die Ecke gefahren, um sich zu beruhigen und eine Soda zu holen, und als er zurückkam, seien Jackie wie auch ihr Auto weg gewesen. Er hatte angenommen, dass sie nach Hause gefahren sei. Die Ermittler fanden diese Geschichte von Anfang an komisch, aber für den Moment ließen sie es so stehen. Kurze Zeit später wurde Jackies Auto auf dem Seitenstreifen des Highways gefunden. Das Auto hatte einen platten Reifen und im Auto befanden sich persönliche Gegenstände von Jackie. Hatte sie auf dem Nachhauseweg eine Panne und nahm die Hilfe der falschen Person an? Die Untersuchungen des Autos widerlegten diese Vermutung. Der platte Reifen war fingiert. Jemand hatte das Auto am Straßenrand abgestellt und den Reifen im stehenden Zustand zerstochen. Die Szene war inszeniert. Diese Erkenntnis führte die Polizei wieder zurück zu Clay. Schließlich war er zu diesem Zeitpunkt die letzte Person, die Jackie lebend gesehen hat und hat zugegeben, dass es einen Streit zwischen den beiden gab, bevor Jackie verschwand. Clay erlaubte den Ermittlern, sein Auto zu durchsuchen, weigerte ihnen jedoch zunächst den Zutritt ins Haus. In Clays Auto fanden die Ermittler Blutspuren. Eine Analyse ergab jedoch, dass es sich dabei um Fischblut handelte. Und nicht nur das, im späteren Verlauf der Ermittlungen fanden die Ermittler auf Clays Handy ein Video, auf dem er allen Ernstes das Fischblut mit voller Absicht im Innenraum seines Autos verteilte, um, wie er sagte, zu testen, ob die Ermittler ihm etwas anhängen wollten. Seine Nachfrau und die Mutter seiner Kinder wurde vermisst und er machte sich einen Spaß daraus, die Ermittler an der Nase herumzuführen. Was ihren Sohn Maddox betraf, fanden die Ermittler heraus, dass Clay ihn an diesem Tag in die Obhut seiner neuen Partnerin gab. Obwohl er wusste, dass Maddox gar nicht bei ihm zu Hause war, ließ er Jackie in dem Glauben zu sich nach Hause fahren. Irgendetwas stimmte hier nicht. Als die Ermittler Clays Haus doch noch durchsuchen konnten, fanden sich im Eingangsbereich unzählige kleine rote Spritzer an den Wänden und auf dem Boden verteilt. Außerdem war ein großer Teil des Teppichs im Flur ersetzt worden. Dieser fehlende Teppichteil wurde im Zuge der Ermittlungen in einem Hohlraum zwischen den Wandholzplatten des Hauses gefunden. Wie man schon erahnen kann, war dieser Teppich durch und durch rot getränkt. Auch wenn die Polizei mittlerweile davon ausging, dass Jackie an diesem Tag in diesem Flur starb, hatten sie keine Ahnung, wo sie mit der Suche nach Jackie beginnen sollten, und Clay war alles andere als kooperativ. Im Gegenteil, Cheryl, die von Anfang an überzeugt davon war, dass Clay ihre Schwester das Leben genommen hatte, beantragte parallel zu den Ermittlungen beim Gericht das Sorgerecht für die Drillinge ihrer Schwester. Sie begründete ihren Antrag unter anderem damit, dass Clay als Hauptverdächtiger im Fall des Verschwindens von Jackie war und die Kinder in seiner Obhut potenziell gefährdet sein könnten. Angesichts der aktiven Ermittlung übertrug das Familiengericht das Sorgerecht für die Drillinge vorläufig an Cheryl. Dies brachte Clay zum Schäumen. Ein Hitzkopf wie er war, beschimpfte er Cheryl aufs Übelste und veröffentlichte online einen Kommentar, in dem er Cheryl klar bedrohte. Wegen dieser Drohung und weil ein ehemaliger Arbeitgeber Clay wegen Diebstahls anzeigte, wurde Clay verhaftet. Er wurde sowohl wegen der Todesdrohung gegen Cheryl wie auch wegen Diebstahls an seinem ehemaligen Arbeitgeber für schuldig gesprochen und zu 5 Jahren Haft verurteilt. Zumindest war er jetzt von der Straße weg und seine Kinder wie auch Jackies Familie waren für ihn außer Reichweite. Die Ermittler arbeiteten zwischenzeitlich weiterhin fieberhaft daran, Jackie zu finden. Als sie Clays Schritte nach Jackies Verschwinden rekonstruierten, fanden die Ermittler ein Überwachungsvideo einer Autowaschanlage. Dort ist zu sehen, wie Clay in den Abendstunden des 1. Juni sein Auto wäscht. Am Auto ist ein Anhänger mit einem kleinen Boot angehängt und bei näherer Betrachtung erkennen die Ermittler eine dieser großen blauen Plastiktonnen auf dem Boot. Als die Ermittler sich umhörten, fanden sie Zeugen, die genau an jenem Abend einen Mann in einem markengleichen Boot auf der anderen Seite des Mississippi-Flusses gesehen hatten. Er hielt sich in der Nähe einer Sandbank auf, die in der Gegend Devil's Island genannt wird. Hoffnung flammte auf. Die Ermittler suchten diesen Teil des Flusses ab, doch fanden weder an Land noch im Wasser eine Spur von Jackie. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Polizisten in Jackies Büro eine Art digitales Tagebuch auf ihrem Arbeitscomputer. Jackie hatte bereits im Dezember 2010 damit begonnen, mit Datum und Zitaten zu dokumentieren, wie Clay sie bedrohte und handgreiflich wurde. Hier ein kleiner Auszug aus den Notizen. Ich sagte ihm, dass eine Scheidung für uns das Beste sei. Er antwortete mir, dass wenn wir uns scheiden lassen würden, habe er das Gefühl, dass ich nicht da sein werde, um die Kinder aufwachsen zu sehen. Ein weiterer Eintrag in Jackies Notiz lautete auch: Er sagte mir heute, die Scheidung sei mein Todesurteil. Mit den gesammelten Beweisen hatte die Staatsanwaltschaft schließlich das Gefühl, dass sie genug beisammen hatten, um Clay wegen Mordes ersten Grades anzuklagen, auch ohne Jackie gefunden zu haben. Kurz darauf meldete sich Clays Anwalt bei der Staatsanwaltschaft. Er wollte für Clay einen Deal aushandeln. Sein Mandant Clay würde den Ermittlern erzählen, wo sie Jackie finden konnten. Im Gegenzug müsste die Staatsanwaltschaft einer 20-jährigen Haftstrafe für Clay zustimmen. Zur Info für diejenigen, die es nicht wissen: In Missouri gilt immer noch die Todesstrafe. Im Falle eines Prozesses vor einer Jury hätte Clay mit deutlich mehr Zeit rechnen müssen als 20 Jahren Haft, wenn nicht sogar mit der Todesstrafe. Deshalb hat es mich so unglaublich sauer gemacht, als ich das erste Mal gelesen habe. Was für ein arrogantes A-Loch. Clay wusste genau, wie sehr Jackies Familie sie finden wollte und nutzte dies schamlos aus. Die Dreistigkeit dieses Mannes ist wirklich unglaublich. Die Staatsanwaltschaft entschied nicht einfach so. Sie wandten sich an Jackies Familie und fragten sie um Erlaubnis, ob sie den Deal eingehen durften. Wie trifft man eine solche Entscheidung als Familie? Sagt man ja oder sagt man nein? Das ist einfach nur grausam. Jackies Familie willigte ein und die Staatsanwaltschaft ging den Deal ein. Die Familie wollte Jackie nach Hause bringen und beerdigen können. Ihre Kinder sollten nicht mit dem Gedanken aufwachsen müssen, dass ihre Mutter noch irgendwo da draußen war. Fast 2 Jahre nach Jackies Verschwinden führte Clay die Polizei am 29. Mai 2013 zu einem Baum in der Nähe der Devil's Island Sandbank. Dort unter Ästen und Blättern fanden die Ermittler Jackies Überreste im Sand verscharrt. Nachdem Clay den Ermittlern verraten hatte, wo Jackie war, erzählte er ihnen seine Version der Ereignisse. Er behauptete, als Jackie bei ihm ankam, gab sie zu, dass sie nur zu ihm gefahren war, um ihn um ein letztes Mal Sex zu bitten, bevor die Scheidung endgültig war. Als Verabschiedung sozusagen. Natürlich habe er dem zugestimmt. Er habe, während sie zu Gange waren, aus Versehen seinen Kopf gegen ihre Nase geschlagen, woraufhin sie zu bluten anfing. Von da stammten die Flecken, die die Ermittler gefunden hatten. Ich meine, wer kennt das nicht, wie man den Boden wie auch die Wände renovieren muss wegen Nasenbluten? Er erzählte weiter, Jackie sei verärgert gewesen und habe ihm gedroht, ihn wegen häuslicher Gewalt anzuzeigen und habe ihn schrecklich beschimpft. Daraufhin sei die Situation eskaliert und er sei durchgedreht. Er habe seine Hände um ihren Hals gelegt und zugedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegte. Als er realisierte, was er getan hatte, sei er in Panik geraten. Er habe sie in die besagte blaue Plastiktonne verstaut und sei mit dem Boot nach Devil's Island gefahren, wo er sie in einem Loch vergrub, welches er gegraben hatte. Überheblich wie Clay ist, erkannte er nicht, dass er sich selbst gerade auch ein Grab grub, als die Ermittler ihn fragten, wann er das Loch gegraben hatte, und er erzählte freiwillig, er habe das Loch bereits am Vortag, dem 31. Mai, gegraben gehabt. Anhand dieser Erzählungen ist für mich zumindest klar, seine Tat war geplant. Er hat Maddox bewusst seiner Freundin überlassen und Jackie ins Haus gelockt. Er wusste, was er an diesem Tag mit ihr machen würde. Die Ermittler waren froh, dass sie der Familie zumindest die Möglichkeit geben konnten, Jackie zu beerdigen und die Gewissheit, was geschehen war. Für alle war klar, dass Clay log, dass Jackie nochmal mit ihm schlafen wollte als Abschied, während sie es kaum erwarten konnte, dass die Scheidung durch war, war völliger Blödsinn. Der ganze Fall hatte dennoch einen faden Beigeschmack. Die Ermittler waren nicht zufrieden damit, dass Clay trotz dieser kaltblütigen Tat nach maximal 20 Jahren bereits wieder auf freiem Fuß sein würde. Bei guter Führung wahrscheinlich schon deutlich früher. Und hier spielte ihnen das Gesetz in die Hände. Clay und Jackie lebten in Missouri. Devil's Island, wo Clay Jackie vergraben hat, liegt auf der anderen Seite des Mississippi und gehört zu Illinois. Clay zeigte sich arrogant und dachte, er sei der Polizei überlegen. Den Deal von 20 Jahren Haft war für ihn natürlich super. Was er jedoch nicht wusste, war, dass er sich laut einem US-Bundesgesetz gegen häusliche Gewalt strafbar gemacht hat. Dieses Gesetz besagt, dass jede Person, die eine Bundesstaatsgrenze überquert, mit der spezifischen Absicht zu verletzen und/oder zu töten, zusätzlich angeklagt werden kann. Auf diesen Fall bezogen heißt das Folgendes. Dadurch, dass Clay zunächst die Grenze nach Illinois überquerte, um das Loch zu graben, danach wieder zurück nach Missouri ging, mit der Absicht, Jackie zu töten, hatten die Ermittler die Möglichkeit, ihn auf diesem Gesetz festzunageln. Aber damit nicht genug. In dem Gesetz heißt es weiter, dass wenn das Ergebnis der Handlungen zum Tod einer Person führt, der Beschuldigte mit bis zu lebenslanger Haft bestraft werden kann. Diese besonderen gesetzlichen Umstände gaben den Ermittlern die Möglichkeit, Clay doch noch anzuklagen und ihn für weitaus mehr als nur die 20 Jahre aus dem Deal hinter Gitter zu bringen. Hinzu kam die Aussage eines Mithäftlings von Clay, welcher diesem zunächst im Gefängnis dabei half, ein Buch über die Geschehnisse zu schreiben. Clay hatte dem Mann einen Gewinnanteil versprochen und behauptet, er wolle mit dem Erlös seine Kinder unterstützen. Doch der Mithäftling bemerkte schnell, dass Clay keinerlei Reue an seiner Tat zeigte. Schließlich wandte sich der Mithäftling an die Ermittler und sagte gegen Clay aus. Er gab an, er habe selbst Fehler gemacht, aber er könne sich nicht verzeihen, wenn Clay frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen würde und wieder töten würde, wovon der Mithäftling schließlich überzeugt war. Schlussendlich bekannte sich Clay Waller des Verstoßes gegen das besagte Bundesgesetz für schuldig. Er erhielt eine 35-jährige Haftstrafe ohne Bewährung. Diese wird natürlich zu den 20 Jahren Haft aus dem Deal dazugerechnet. Wie sagt man so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Clays Überheblichkeit hat ihm schlussendlich das Genick gebrochen. Er dachte, er sei den Ermittlern überlegen. Dabei war er es selbst, der die Ermittler überhaupt auf die Idee brachten, das Bundesgesetz überhaupt auf den Tisch zu bringen. Hätte Clay einfach den Mund gehalten, die Ermittler hätten ihm wohl nie beweisen können, dass er das Loch bereits am Vortag gegraben hatte. Am Ende des Prozesses kamen auch Jackies Angehörige zu Wort. Sie spielten Clay und dem Gericht unter anderem eine Tonaufnahme von Clays Sohn Maddox vor, welcher unbedingt ein paar Worte an seinen Vater richten wollte. Auf der Tonaufnahme ist Maddox zu hören, wie er sagt: Hallo Vater, hier ist Maddox, dein Sohn. Du hast uns verraten. Du weißt, was du getan hast. Du hast unsere Mutter getötet. Du hast deine Kinder verraten, du bist ein großer, fetter Idiot, weißt du das? Ich wünschte, du wärst nicht unser Vater. Ich möchte dich nie wieder in meinem Leben sehen. Wir mögen dich nicht mehr. Das ist das letzte Mal, dass du von mir hörst. Tschüss. Cheryl und ihr Mann haben Jackies Drillinge adoptiert. Sie bemühten sich, den Kindern trotz allem eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Die Kinder wissen, wie sehr ihre Mutter sie geliebt hat, und Cheryl sagte, sie sei froh, dass sie Kinder nicht mit der Frage aufwachsen müssen, ob ihre Mutter sie vielleicht doch aus freien Stücken verlassen hat. So sehr der Verlust von Jackie auch schmerzt, die Kinder wissen, dass ihre Mutter für sie gekämpft hat und dass sie das Wichtigste in ihrem Leben waren. Mittlerweile sind die Drillinge 17 Jahre alt und ich hoffe, dass sie ein gutes, erfülltes Leben leben, geliebt von den Menschen um sie herum und mit der Gewissheit, dass Clay Waller nie wieder aus dem Gefängnis kommen wird. Das war die Geschichte von Jackie Waller. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und oder auf YouTube. Ebenso freue ich mich immer über einen Daumen hoch auf YouTube oder eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook unter Dark Crimes Podcast, wo ich Bilder zu den Fällen poste und euch mit allem rund um True Crime versorge. Ich bedanke mich wie immer für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.